Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Infosendung vom Dienstag, dem 2. Juni und damit zu einer neuen Woche Rabe Info nach dem verlängerten Pfingstwochenende. Heute mit den folgenden Themen. Bereits die 7. Nacht in Folge kam es in den USA zu schweren Ausschreitungen gegen Polizeigewalt. Die eigentlichen Ursachen der Proteste gehen dabei jedoch gerne vergessen. Dann:
Tiere sind zwar keine Menschen, aber sie sind eben auch mehr als Sachen, auch das sagt das Recht. Und deshalb muss hier eine erhöhte Aufsicht Platz greifen.
Videoüberwachung in Schlachtbetrieben. Über diese Forderung debattiert morgen der Ständerat. Und
der Bund verlangt hier 4 Quadratmeter Platz pro Person im Publikumsbereich. Und für alle Veranstaltungen gilt eine Polizeistunde um Mitternacht.
Ab dem 8. Juni können Clubs und Konzertlokale wieder Publikum empfangen. Die Umsetzung der Schutzmaßnahmen sorgt allerdings für Sorgenfalten bei den Betreiberinnen und Betreibern. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Lena Lang.
Gestern gedachten rund 250 Menschen im Berner Rosengarten dem Tod von George Floyd. Der Afroamerikaner war vergangene Woche bei einem Polizeieinsatz in der USA ums Leben gekommen. Trotz Corona-Verbot ließ die Polizei die Versammlung gewähren. Auf der Gedenkfeier wurden Ansprachen zum Thema Rassismus und systematischer Polizeigewalt gegen Schwarze gehalten. Die Besucher der Versammlung seien laut Polizei sehr bemüht gewesen, Hygienemaßnahmen einzuhalten. Die Polizei verzichtete im Sinne der Verhältnismäßigkeit auf eine Intervention. Der Tod von George Floyd hat in der USA seit letzter Woche in verschiedenen Städten Proteste nach sich gezogen. Auch in anderen Ländern kam es zu Aktionen. Gestern demonstrierten in Bern und Zürich mehrere hundert Personen. 18 Milliarden Franken. So viel könnten die neuen Kampfjets über die gesamte Nutzungszeit kosten. Dies zeigt eine Schätzung des Bundesamts für Rüstung Amasuisse. Für den Kauf der Flugzeuge will Bundesrat und Parlament rund 6 Milliarden bereitstellen. Weitere rund 12 Milliarden Franken kämen für den Betrieb über 30 Jahre hinweg hinzu. Die Berechnungen stützt Amasuisse auf Erfahrungswerte im Betrieb vergangener Kampfflugzeuge. Die Volksabstimmung über die Anschaffung von neuen Kampfjets findet im kommenden September statt. Die UNO-Menschenrechtskommission kritisiert die Gesetzesvorlage des Bundesrates zur Bekämpfung des Terrorismus. Ein entsprechendes Schreiben ist gemäß dem eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement am vergangenen Sonntag eingegangen. Der kritisierte Gesetzesentwurf sieht unter anderem eine Präventivhaft vor. Der UNO-Sonderberichterstatter befürchtet laut Sonntagsblick, dass die Anwendung des Gesetzes zu Verletzung der Menschen- und Grundrechte führe. Die geplanten Antiterrormaßnahmen seien nicht mit der Europäischen Menschenrechtskonvention und der UNO-Kinderrechtskonvention vereinbar. Auch der Menschenrechtsbeauftragte des Europarates hatte bereits Mitte Mai die Gesetzesvorlage kritisiert. Der Ständerat hat die Vorlage bereits verabschiedet. In der Sommersession wird nun der Nationalrat über die Gesetzesvorlage befinden. In mehreren Städten Brasiliens gingen Befürworter und Gegner des Präsidenten Bolsonaro aufeinander los. In Sao Paulo waren die Proteste der Regierungsgegner von Fußballfans organisiert worden. Sie richteten sich gegen die von ihnen als antidemokratisch empfundene Regierung Bolsonaros. Auch in Rio de Janeiro und Brasilia kam es zu Protesten. Die Polizei trennte die verfeindeten Gruppen mit Tränengas. Nun fordern einige Demonstranten vor dem obersten Gerichtshof den Militärputsch. Und noch zum Wetter. Auch morgen Mittwoch gibt's viel Sonne. Gegen Abend wird es teilweise wolkig und in der Nacht zeitweise nass. Ab Donnerstag wird es stark bewölkt mit wiederholten Regengüssen, Gewittern und Temperaturen bis zu 20 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die USA versinken in einer Welle der Gewalt. Von Kalifornien bis New York und von Minneapolis bis an die texanische Küste. In mehr als 75 Städten kam es in den vergangenen Tagen zu schweren Ausschreitungen. Auslöser der Proteste ist der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd. Am vergangenen Montag wurde er bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis getötet. Der tragische Tod von George Floyd nährt eine Grundsatzdebatte über die soziale Ungleichheit in den USA und die Unfähigkeit des Präsidenten. Die anhaltende Corona-Krise wirkt dabei wie ein Brandbeschleuniger und fördert die sozialen Abgründe zutage wie nie zuvor. Ein Kommentar von Lena Lang.
Es waren bizarre Bilder, die die Amerikanerinnen und Amerikaner gestern Abend im Fernsehen zu sehen bekamen. Mit einer Bibel in der Hand posierte der US-Präsident vor der historischen St. John's Kirche gegenüber vom Weißen Haus, um eine Rede zu halten. Was Donald Trump mit der stark inszenierten Aktion genau bezwecken wollte, bleibt fraglich. Vermutlich wollte er sich gegenüber seinem Volk demütig zeigen, indem er einige wenige versöhnliche Worte in den Mund nahm. Er sei ein Verbündeter von allen friedlichen Demonstranten, ließ Trump verlauten. Gleichzeitig ging die Polizei einige hundert Meter weiter mit Schlagstöcken und Tränengas gegen genau diese friedlichen Demonstrierenden vor. Die gestrigen Ereignisse vor dem Weißen Haus offenbaren, worum es dem US-Präsidenten tatsächlich geht. Er will einen Staat, in dem Recht und Ordnung herrscht, in dem die soziale Ungleichheit und der tief sitzende Rassismus unter den Tisch gekehrt wird, und er will vor allem eines: im November wiedergewählt werden. Die gewaltsamen Ausschreitungen und Plünderungen der vergangenen Tage und Nächte könnten Donald Trump bei diesem Vorhaben in die Hände spielen. Derzeit setzt der Präsident nämlich viel daran, die Schuld an der gegenwärtigen Krise den Randalierenden in die Schuhe zu schieben. Dabei ist ihre Zahl eigentlich gering. Die meisten der Demonstrierenden protestieren friedlich und es sind bei weitem nicht nur Schwarze, die derzeit ihren Frust in die Welt hinausschreien. Unter den überwiegend jungen Demonstrierenden sind auch viele weiße, oft gut situierte Amerikanerinnen und Amerikaner, die mindestens ebenso frustriert sind. Frustriert über ein Land, das Polizeigewalt und Rassismus nicht verhindert, sondern gewähren lässt. Frustriert über ein Land mit einem provokanten Präsidenten an der Spitze und ohne politische Alternative. Den eigentlichen Ursachen der Proteste schenkt der Präsident jedoch so gut wie keine Beachtung mehr. Der brutale Mord an George Floyd war schließlich nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Im Grunde genommen geht es nämlich vielmehr um die soziale Ungleichheit im Lande, die durch die Corona-Krise deutlich zutage gefördert wurde. Wer vor dem Ausbruch der Pandemie keinen ordentlichen Job, keine vernünftige Krankenversicherung und kein finanzielles Polster hatte, ist dem Virus schonungslos ausgeliefert. Eigentlich ist die USA derzeit mit der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert und dabei tief gespalten. Auf der einen Seite steht die sichtbare Frustration über den alltäglichen Rassismus, die mit dem Tod von George Floyd wieder aufbrach und radikaler wurde. Auf der anderen Seite stehen der wirtschaftliche Niedergang und die innenpolitischen Probleme der USA. Doch davon will der Präsident offenbar weiterhin nichts wissen. Deshalb betreibt er weiterhin Symptombekämpfung, anstatt das Übel endlich an der Wurzel zu packen, und könnte damit letztendlich sogar gewinnen.
Lena Lang über die Hintergründe der Unruhen in den USA. Einer, der die gesellschaftlichen und sozialen Probleme in den Vereinigten Staaten immer wieder beim Namen nennt, ist dieser Musiker hier, das ist Childish Gambino, mit seinem Song «This is America».
Slipping up. Look what I'm whipping up. This is a you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah.
Yeah,
I'm so dull like, yeah.
Woo.
We gon' blow like, yeah. Slipping now. Look what I'm whipping up. This is America.
Yeah, yeah.
Don't catch you slipping now.
Hey.
Don't catch you slipping now.
Hey.
Look what I'm whipping up.
Look how I'm geeking up.
I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty.
Yeah,
I'm on get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool.
Yeah.
On my Kodak.
Black.
Know that.
Yeah.
Ooh.
Get it.
100 bands. Contraband. I got the plug on who a hawker.
Whoa.
They gonna find you like Baka. Blah.
Ooh, America. I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me.
Rabe Info.
Erst betäuben, dann entbluten. So läuft eine Schlachtung in der Schweiz ab. So sieht es das Schweizer Tierschutzgesetz vor. Ob diese Vorgänge richtig durchgeführt werden, unterliegt lediglich einer Selbstkontrolle. Diese Dokumente prüft dann das kantonale Veterinäramt. Die Bundeseinheit für die Lebensmittelkette BLK hat vor 2 Jahren eine Analyse durchgeführt. 67 Schlachtbetriebe wurden kontrolliert. In vielen fehlte diese interne Kontrolle des Betäubungs- und Entblutungserfolgs gänzlich oder die Betreiber und Betreiberinnen führten sie nicht korrekt durch. Auf Grundlage dieser Erkenntnis reichte der Zürcher Ständerat Daniel Josic eine Motion ein. Er fordert darin die Einführung einer obligatorischen Videoüberwachung in Schlachthöfen. Morgen Mittwoch wird der Vorstoss im Ständerat verhandelt. Kathrin Hiss hat nachgefragt bei ihm, wie eine Videoüberwachung die Situation in den Schlachtbetrieben denn verbessern könnte.
Nun, es geht primär darum, Videoaufnahmen dort zu machen, wo eben die heiklen Bereiche sind, also insbesondere auch die Tötung der Tiere vorgenommen wird. Und eine Videoüberwachung lässt natürlich eine Kontrolle mindestens eine stichprobenartige zu. Und auf der anderen Seite hat eine Videoüberwachung sicher auch eine präventive Wirkung. Also wenn man weiß, dass man gefilmt wird bei einer solchen Handlung, dann ist man natürlich automatisch vorsichtiger.
Der Bundesrat empfiehlt ja Ihre Motion zur Ablehnung. Er sagt, dass eine gezielte und kontinuierliche Schulung des Personals ausreiche in diesem Zusammenhang. Warum halten Sie trotzdem an Ihrem Vorstoß fest?
Es hat sich einfach gezeigt, und das räumt auch der Bundesrat ein, dass ein sehr großer Teil der Schlachtbetriebe nicht wirklich konform handelt. Und die Schulung ist wichtig, aber es braucht eben auch eine gewisse Kontrolle, sonst bleibt das eine einmalige Aktion und wird dann keine langfristige Wirkung haben. Und das Zweite ist, es scheint mir auch ein bisschen einfach zu sein, die Verantwortung nun auf die Schulung der Mitarbeiter und auf ihre Qualität abzuwälzen. Ich glaube, es geht auch darum, dass die Betriebe selbst eben die Verantwortung übernehmen und die Prozesse so gestalten, dass dieser heikle Bereich auch gesetzeskonform abgewickelt werden kann.
Reto Wyss, der Berner Kantonstierarzt, argumentierte in der NZZ, dass eine Videoüberwachung in dem Zusammenhang gar nichts bringe, da man auf den Bildern die entscheidenden Details gar nicht erkennen kann, also zum Beispiel, ob ein Schwein ausreichend betäubt sei. Was sagen Sie dazu?
Nun, wenn ich die Reaktionen sehe, die Heftigkeit der Reaktionen, mit der gegen meinen Vorstoß gekämpft wird von der betroffenen Seite, dann gehe ich davon aus, dass die Wirkung sehr hoch ist. Und die Wirkung einer Videoüberwachung ist vor allem eben auch präventiv. Also dass man eben weiß, dass eine Überwachung stattfindet und dann wird das auch besser natürlich durchgeführt werden. Und insofern muss ich sagen, ist dieses Argument an Hilflosigkeit fast nicht zu überbieten. Also ich habe selten eine so, wie soll ich sagen, inhaltslose Kritik gehört wie jetzt dieses Beispiel.
Und befürchten Sie nicht, mit einer solchen Maßnahme auch einen Präzedenzfall zu setzen, also dass dann vielleicht auch andere Branchen argumentieren für die Videoüberwachung von ihren Angestellten, weil man es ja schon bei Schlachthöfen so macht?
Also ich glaube, die Schlachtung von Tieren, das ist wirklich ein besonders heikler Bereich. Es gibt wenig Bereiche außerhalb jetzt der Humanmedizin, also wo Menschen betroffen sind, der so heikel ist, weil es hier um das Leben auch geht von Lebewesen. Und insofern kann man das nicht vergleichen mit anderen Bereichen. Und im Übrigen, was auch wichtig ist, ist, es erfolgt keine Überwachung von Menschen, sondern so erfolgt eine Überwachung von Handlungen. Das ist vor allem das Zentrale. Aber ich glaube, es ist klar, überall dort, wo halt höhere Werte im Spiel sind, das ist auch so, ich sage jetzt mal, im Verkehrswesen. Denken Sie nur an Flugzeuge, wo mit Flugschreibern aufgezeichnet wird, an Züge beispielsweise, an Garfahrten, wo Menschen transportiert werden. Dort ist klar, dass die Überwachung eine andere ist und Tiere sind zwar keine Menschen, aber sie sind eben auch mehr als Sachen, auch das sagt das Recht. Und deshalb muss hier eine erhöhte Aufsicht Platz greifen und das kann man nicht mit anderen Bereichen vergleichen.
Das sagt der Zürcher Ständerat Daniel Josic. Seine Motion für die Einführung obligatorischer Videoüberwachungen in Schlachtbetrieben wird morgen Mittwoch im Ständerat verhandelt.
Radio-Info. Kultur.
Am vergangenen Mittwoch hat der Bundesrat bekannt gegeben, wie es künftig im Schweizer Nachtleben weitergehen soll. Seit März liegt dieses brach, wegen Corona gab es keine Konzerte mehr, keine Partys, keine Diskos. Seit Mittwoch ist nun bekannt, dass ab kommender Woche kleine Events wieder stattfinden dürfen. Bereits im Sommer sollen auch mittelgroße Veranstaltungen möglich sein, allerdings nur, wenn bestimmte Auflagen erfüllt werden. Diese Auflagen machen klar, dass ein Nachtleben, wie es vor Corona war, so schnell nicht möglich sein wird und dass Clubs zum Umdenken gezwungen sind. Am Donnerstag diskutieren nun Vertreterinnen und Vertreter von Club- und Konzertwesen in einem Online-Panel von M4Music, was die Auflagen des Bundes für die Zukunft der Live-Kultur bedeuten. Gisela Feutz hat die Diskussion für uns mitverfolgt.
Ab dem 6. Juni soll es wieder möglich sein, dass sich 300 Menschen zusammen ein Konzert anschauen oder zusammen an einer Party sind. Ab dem 24. Juni ist dies dann schon 1000 Personen erlaubt. Allerdings müssen die Veranstalter ein entsprechendes Schutzkonzept umsetzen. Beim M4Music Online Panel Corona wie weiter diskutieren insgesamt 5 VertreterInnen, was die Ansage des Bundes für die Zukunft der Clubs bedeutet. Die Leitung des Panels hat SRF-Mann Andi Rohrer. Dieser fasst zusammen, was das verordnete Schutzkonzept beinhaltet.
Die wichtigsten Einschränkungen bleiben das Social Distancing. Der Bund verlangt hier 4 Quadratmeter Platz pro Person im Publikumsbereich. und für alle Veranstaltungen gilt eine Polizeistunde um Mitternacht.
Grundsätzlich sei man natürlich froh darüber, dass die Zeichen auf Öffnung stünden, sagt Jonathan Niedrig von der Geschäftsleitung von PETSI, dem Verband Schweizer Musikclubs und Festivals. Allerdings habe ein Interview mit Michael Beer vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen für Unsicherheit gesorgt. Denn
weil auch in diesem Interview sehr stark betont wird, neuerdings die Eigenverantwortung der Lokale. Und da werden zum Teil Begriffe aufgeworfen wie Haftungsfragen, Reputationsrisiken. Und ich habe im Moment größte Schwierigkeiten als Geschäftsführer des Dachverbands, unseren Mitgliedern jetzt eine konkrete Empfehlung abzugeben.
Die 4-Quadratmeter-Regel gilt nur dann, wenn Clubs groß genug sind, um sich umsetzen zu können. Ist dies nicht der Fall, dürfen trotzdem Veranstaltungen durchgeführt werden. Allerdings müssen sämtliche Teilnehmenden erfasst werden, damit im Falle einer Corona-Erkrankung alle möglichen Kontakte im Auge behalten werden können. Contact Tracing. Dazu Jonathan Niedrig.
Wir haben am Montag beim Bundesamt für Gesundheit ein solches Schutzkonzept, einen Vorschlag eingereicht. Und das ist genau unsere Haltung. Wir sagen, es ist in der DNA von unseren Mitgliedern, dass eine soziale Nähe besteht. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und das ist eigentlich das Fundament von den Schutzkonzeptüberlegungen, nämlich das Contact Tracing, das ist ganz zentral. Das empfehlen wir auch sehr stark. Und ein zweites Element, Vorverkauf primär, damit es nicht ein Clubhopping gäbe beispielsweise.
Die 4-Quadratmeter-Regel ist nicht in Stein gemeißelt und sorgt für Verwirrung. Sandro Bernasconi, Leitung Musik Kaserne Basel und Polyphon Festival, bringt das Dilemma mit dieser Regel auf den Punkt.
Das, was wir machen, ob Club oder Konzert oder Barbetrieb, ist ja darauf ausgelegt, dass man zusammenkommt. Und da gibt es immer eine Nähe. Und wie man die Nähe jetzt auflösen soll durch Berechnungen, wie viele Personen pro Quadratmeter, was kann man dagegen unternehmen, das ist halt sehr schwierig, das in ein Schutzkonzept einfließen zu lassen. Eigentlich versuchen wir, was zu machen, was eigentlich nicht der Kern unserer Arbeit ist.
Um bereits jetzt mit kreativen Lösungen auftrumpfen zu können, wie Schutzkonzept und Wirtschaftlichkeit unter einen Hut gebracht werden können, ist es noch zu früh. Eine mögliche Zukunftsvariante sehe er allenfalls in Verkleinerung, sagt Sandro Bernasconi.
Ich glaube, für mich wird vielleicht das die Zukunft sein, dass halt eher kleinere Formate stattfinden, dass nicht mehr so große Produktionen umsetzbar sind. Also, dass jetzt ein Nightliner und Lastwagen anfährt, man baut alles auf und fährt 1200 Leute in einen Raum. Das ist für uns alle im Moment noch unvorstellbar.
Kleinere Formate bedeuten weniger Kosten und weniger Personal. Aber selbst damit würde man aus Sachgründen wohl an die Grenzen stoßen, wie Jacqueline Brücker, Präsidentin des ISC-Clubvereins, mit diesem Beispiel illustriert.
Zum Beispiel Security, da musst du eine gewisse Anzahl an Sicherheitspersonal stellen können. Das kannst du nicht einfach wegstreichen. Oder wenn du die Bar nur noch halb besetzt und dann beim Anstehen noch die 2 Meter Abstand einhalten musst, dann geht es einfach auch wieder extrem viel länger, bis alle die Getränke haben, es staut sich zurück und man hat genau wieder das gleiche Problem. Alle Menschen stehen sich auf den Füßen rum.
Von kleinen Formaten, etwa Sofakonzerten in intimem Rahmen, würden kleine bis mittelgroße Bands profitieren können. Was aber ist mit den großen Bands? Dazu Kilian Mutter von der Orange Peel Booking Agentur.
Wenn man jetzt kleinere Formate andenkt als Clubs, dass das erstmal spannend sein kann für kleine bis mittelgroße Acts, die nicht viel Publikum ziehen. Was dabei noch nicht mitgedacht ist, ist, was machen die großen Bands in dieser Zeit, die viele Leute anziehen? So ruhen sie sich aus, weil sie eh gemäß dem breiten Volk eh genug verdienen? Oder gehen sie auch gewisse Formate ein, müssen sich gagentechnisch anpassen? Oder was natürlich auch sein kann, ist, dass sie sagen, komm, wir spielen kleinere Kapazitäten, aber wir verlangen höhere Ticketpreise, damit es sich von der Produktion her für uns lohnt. Also ich glaube auch, dass Venues mit dem konfrontiert werden in näherer Zukunft.
Fakt ist, alle sind froh, dass nun auch Kulturbetriebe von den Lockerungen der Massnahmen gegen das Coronavirus profitieren können. Das Bedürfnis ist groß, endlich wieder einmal ein Live-Konzert besuchen zu können oder sich in Ekstase zu tanzen. Fakt ist aber auch, als Club einen Anlass mit weniger Personal kostendeckend durchführen zu können, für die Gesundheit der BesucherInnen zu sorgen, Bands für ihre Arbeit zu bezahlen, gleichzeitig die Betriebskosten niedrig zu halten und um Mitternacht den Laden dicht machen zu müssen, kommt einer Herkulesaufgabe gleich, die den Kulturbetrieben künftig wohl noch so einiges an Kreativität abverlangen wird.
Wir haben Ausschnitte gehört aus dem M4 Music Online-Panel «Corona wie weiter? Zukunftsszenarien für Popmusik und Live-Kultur». Den Link zum ganzen Panel gibt's auf unserer Webseite unter info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Dienstag, dem 2. Juni. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag zum Internationalen Velotag und einem damit verbundenen Appell von der Organisation Velos für Afrika. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Lena Lang, Katharin Hiss und Gisela Feutz. Und am Mikrofon verabschiedet sich das Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr zur Abendinfo den Morgen wieder einschaltet. Bis dann habt ganz eine gute Zeit und bleibt gesund.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.